Der Fichtel-Podcast heute mal wieder in einer Ausgabe mit unserem Landrat Peter Berek und einem Thema, das den Landkreis seit, ja, jetzt ungefähr seit einem halben Jahr, glaube ich, ziemlich umtreibt und über das wir heute mal sprechen wollen, das Klinikum Fichtelgebirge mit allem, was da aktuell dranhängt. Herr Berek, warum ist es Ihnen so wichtig, dass wir das mal von allen Seiten beleuchten?
Ich glaube, weil es zum einen natürlich der Öffentlichkeit auch zusteht, zu erfahren, was da im Detail läuft, warum wir diese Umstrukturierung momentan auf den Weg bringen und weil ich auch glaube, dass es insgesamt eine ganz spannende Geschichte eigentlich ist. Es ist ein ganz spannender Weg, den wir da gehen. Natürlich auch deswegen, weil es drumherum so völlig ungeregelt und unkonkret momentan ist. Keiner weiß ja, was passiert, keiner weiß, wo man hin will. Und da dann den eigenen Weg zu suchen für seine Heimat, für sein Heimatklinikum, das hat schon was. Das ist durchaus spannend.
Also darf man ja wertfrei sagen, man fischt ein bisschen im Trüben, weil die Regelungen auf Bundesebene fehlen.
Man fischt im Trüben, weil die bestehenden Regelungen nicht mehr funktionieren. Das sieht man spätestens bei diversen Defiziten, die überall auflaufen. Oder bei diversen, ja, auch Kliniken, die sich auf spezielle Dinge konzentrieren, um am Ende Geschäft zu machen, um an anderer Stelle Defizite abzufangen. Auch das muss man sich ja gut überlegen in einem öffentlich-rechtlich finanzierten Gesundheitssystem. Und man fischt in Trüben tatsächlich, weil eben auf Bundes- und Landesebene nicht klar ist, wo es denn hingeht und weil man vor allem am Ende nicht nachprüfen kann, was denn eigentlich in den Köpfen vorgeht. Also ist es denn wirklich geplant, dass man aus der Fläche verschwindet? Man beteuert es zwar an jeder Stelle, dass man das nicht will, aber die Maßnahmen deuten natürlich alle in diese Richtung. Und auch jetzt der aktuelle Referentenentwurf des neuen Gesetzes ist eigentlich eine relativ eindeutige Sprache.
Mhm. Schauen wir mal aufs halbe Jahr jetzt. Vielleicht machen wir ein kurzes, was bisher geschah, um jeden wirklich abzuholen bei dem Thema und dann beschäftigen wir uns mal mit der aktuellen Situation.
Was bisher geschah?
Und wenn wir es kürzer als 30 Minuten erzählen, ist es auch kein Schaden.
Wie lange haben wir Zeit, genau. Vielleicht muss man tatsächlich den Bogen an der Stelle ein bisschen weiter spannen, weil das halbe Jahr ist eigentlich jetzt nur gebündelt die Konsequenz aus einer Struktur, die es ja hier schon länger gibt. Man muss wissen, wir kommen ja aus einer Zeit, in der es in jedem größeren oder halbgrößeren Ort auch Krankenhäuser gab. Vielleicht so eine kleine Geschichte am Rande. Ich war vor 2 Wochen in Kirchenlamitz zur 650-Jahr-Feier und habe mich dann ganz zufällig mit einer Frau unterhalten, die mir erzählt hat, dass sie in Kirchenlamitz im Klinikum geboren ist oder im Krankenhaus, was mir gar nicht klar war. Da gab es ein Krankenhaus irgendwie mit 11 Betten. Ja. Mhm. Und es ist ja in den letzten Jahrzehnten ist da viel passiert und bei uns hat es letztlich gemündet in 2 Häuser, zusammengefasst zu einem Klinikum, das übrigens auch in der Krankenhausplanung als ein Klinikum dargestellt ist, der Versorgungsstufe 2, mit den 2 Häusern Selb und Marktredwitz. Und wer die letzten Jahre schon verfolgt hat und unsere interessierten Bürger tun das ja, der wusste ja schon, dass es seit vielen Jahren schon immer wieder in Diskussion war, welches Haus muss welche Leistung vorhalten und dass es auch schon immer Ängste gab vor Umstrukturierung und vor Wegnahme. Und da muss man vielleicht auch sagen, an der Stelle ist es auch nie wirklich gelungen, den Fokus zu legen auf das, worum es eigentlich geht. Am Ende geht es doch darum, dass Menschen, die eine medizinische Herausforderung haben, dass denen geholfen wird. Mhm. In welcher Art und Weise, das ist eigentlich dann zunächst zweitrangig. Ob das dann stationär notwendig ist, ambulant notwendig ist, ob das im Heilhilfsbereich notwendig ist, ja, ob das, dazu gehören ja auch Apotheken und so viele andere Spieler, das ist ja eigentlich erst der zweite Schritt. Der erste Schritt ist immer, wie können wir den Menschen helfen? Und da hat man natürlich in den letzten Jahren gemerkt, dass auch die Systemik schon vor Lauterbach so angelegt war, dass man, je kleiner man das Haus betreibt, umso weniger Chancen hat man, es sei denn, man spezialisiert es extrem. Ja, man beschränkt sich vielleicht auf eine Leistung, dann kann man das noch darstellen. Aber so, wie wir das auch versucht haben, dass man quasi eine allgemeine Innere hat, dass man auch eine allgemeine chirurgische Situation hat, das wird dann auf Dauer schwierig. auch weil die Kostentreiber in so einem Klinikum natürlich, das ist zum einen natürlich das Thema Personal, aber auch dann so gewisse Situationen, Stichwort Notaufnahme, Stichwort Operationssäle. Das sind so Kostentreiber und da spürt man dann natürlich schon, dass man ab einer gewissen Größe das nicht mehr darstellen konnte. Das heißt konkret, dass bei uns eigentlich schon seit langer Zeit immer wieder diskutiert wurde und vielleicht war das jetzt auch gut so, weil wir im Kopf und auch emotional da ein Stück weiter waren. Also wir wussten, dass gewisse Notwendigkeiten irgendwann auf uns zukommen und wir waren deswegen auch schon sehr intensiv in Details, in Zahlen, in Strukturen und haben da geknätscht und geknetet und überlegt im Verwaltungsrat, ja, mit ganz viel Zeit auch, die da die Verwaltungsräte mit aufgebracht haben und konnten dann letztendlich im letzten September Entscheidungen treffen, die, glaube ich, wirklich sehr, sehr gut vorbereitet waren. Und gut, seit September ist es dann natürlich uns wichtig gewesen, vor allem gut zu kommunizieren. Also jetzt nicht irgendwas passieren zu lassen und dann schauen wir mal, was dann in der Öffentlichkeit damit gemacht wird, sondern wir haben uns ganz intensiv an Gedanken gemacht, wie können wir denn die Leute mitnehmen und zwar auch kaskadenweise. Also erst einmal die unmittelbar Betroffenen, das sind natürlich die Beschäftigten im Klinikum, dann natürlich also diejenigen, die politisch verantwortlich sind, also sprich die Bürgermeister, die Kreisräte und dann aber eben auch die Öffentlichkeit, die Bürgerschaft. Und ich denke auch hier ist uns das insgesamt gut gelungen, bin auch tatsächlich, das mag jetzt vielleicht komisch klingen, tatsächlich dankbar, dass es natürlich auch kritische Stimmen gibt. Ich glaube, die Initiative von Herrn Kusnick ist ja wirklich auch vielen bekannt. Das ist, glaube ich, deswegen auch sehr wichtig, weil man sich ja da nochmal einen noch strengeren Kopf macht im Grunde. Da gehst du nochmal drüber, da schaust du nochmal an, da überlegst du nochmal, ob das passt, was du hier alles tust. Insofern ist es, glaube ich, ein gutes Zusammenspiel, zum einen zu sagen, jawohl, diesen Weg gehen wir jetzt, und zum zweiten aber auch zu sehen, da gibt es kritische Stimmen, da gibt es ja auch Input durch diese Stimmen und da musst du diesen Input ja abarbeiten und hast da nochmal die Chance, dich wirklich zu verbessern. Also insgesamt ein ganz eigener Prozess.
Naja, man kann ja auch verstehen, dass es irgendwie emotional aufgeladen ist, das Thema. Denn wenn man sich so reinversetzt, also wenn man ein Klinikum braucht, dann geht es einem per se schon mal nicht gut. Und wenn dann die Strukturen nicht passen, dann geht es einem automatisch gleich noch schlechter. Und das ist natürlich was bei den Leuten, ich glaube, ja, Ängste hervorruft, oder? Das ist was, womit man auch umgehen muss. Also ich denke zum einen bei den Mitarbeitenden, aber halt auch bei den Bürgern und Bürgerinnen.
Ja, genau. Und ich denke, das ist auch so wichtig. Ängste sind klar, ja, die kommen. Und dann ist es aber verantwortungsvolle Politik, dass man diese Ängste ernst nimmt, aber auch versucht aufzufangen und abzubauen und nicht noch zu schüren. Und dort, wo Ängste ihre Berechtigung haben, dort nimmt man die dann natürlich auch mit in die Arbeit. Und dort, wo sie eben auch überzogen sind oder wo man einfach vielleicht auch, weil die Information noch nicht so weit ist, eben wirklich nicht angebracht sind, da muss man sie auch versuchen, aus der Welt zu schaffen. Und ich denke, das ist auch so ein ganz entscheidender Punkt. Wir sind massiv auch jetzt im Nachgang, in Gesprächen. Ja, ich bin immer wieder eingeladen, ob das irgendwelche Fraktionen sind, Parteien sind, Vereine sind, ältere Herrschaften, die Ängste haben, Senioren, Beiräte und so weiter, da muss man hingehen, ja, und muss sich mit den Menschen auch wirklich im Detail versuchen auseinanderzusetzen und spürt dann aber auch, dass du, wenn du ins Detail gehst und erklärst, dass du sehr viel Menschen gewinnst und auch sehr viel Ängste tatsächlich dann auch abbauen kannst. Ich nehme ein einfaches Beispiel, ganz heftig in der Diskussion war natürlich die Frage Notaufnahme selbst. Also mir geht es rasant schlecht und jetzt kann ich nicht mehr in diese Notaufnahme. Und wenn man da einfach den Menschen erklärt, dass es bereits jetzt schon im Akutfall schwierig war, ihn selbst anzudocken, Stichwort Herzinfarkt, Stichwort Schlaganfall, Schädel-Hirn-Trauma, also wirklich Dinge, wo es auf die Sekunde funktionieren muss, da konnte man jetzt schon nicht in selbst andocken, dann ist der Angstlevel sofort etwas abgesenkt. Und wenn man auch begreift, dass ein Kliniksystem nicht für sich alleine steht, sondern es muss ja an der Stelle, gerade wenn es akut ist, immer funktionieren, auch mit dem Notarzt, mit dem Sanitätsdienst, mit den Fahrern, mit also all die Dinge, ja, die da ineinander greifen, dann weiß man ja auch, dass so dieser erste Kontakt ganz entscheidend ist und dass die Menschen, die im Krankenwagen ihr Werk tun, dass die ja auch ganz genau wissen, wo sie mit welcher Krankheit oder mit welchem akuten Fall ans Klinikum fahren müssen. Dann merkt man, dass Ängste sehr schnell abnehmen. Und wenn man dann noch sagt, dass die eigentliche Gesundheitsversorgung sich in selbst nicht verschlechtern wird, die wird vielleicht sogar besser werden, weil sie breiter aufgestellt ist, dann glaube ich, ist man auf einem guten Weg.
Jetzt haben wir die Reaktionen aus der Öffentlichkeit besprochen. Wie schaut es denn auf Mitarbeiterseite aus? Was hören Sie? Wie läuft es da? Wie wird es aufgenommen? Tragen die das mit?
Ja, man kann sich vorstellen, dass zunächst dieser erste Moment war natürlich für die Kolleginnen und Kollegen in Selb wesentlich schwieriger, wesentlich emotionaler. Es sind ja auch ganze Berufsleben hat man in so einem Haus verbracht und da haben wir natürlich auch alle Verständnis, dass da Trauer entsteht und auch da fließen auch Tränen, die sollen auch fließen. Und gleichzeitig hat man natürlich in Marktredwitz gemerkt, da war natürlich der Schritt nicht so ganz emotional. Aber der Punkt zeigt vielleicht auch einen ersten Fehler, den wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht haben. Es ist uns tatsächlich nicht gelungen, diese Häuser auch emotional zu verbinden. Also wir haben immer noch diese Sortierung gehabt, das hat man auch daran gesehen, dass es sowohl in Selb als auch in Marktredwitz einen eigenen Personalrat gab. Daran erkennt man, dass uns dieses Zusammenwachsen nicht so gelungen ist. Jetzt ist es müßig, darüber zu reden, warum das so war. Das war eben dann so. Und dann sind auch die ersten Reaktionen gar nicht anders zu erwarten. Aber, und ich glaube, das ist dann so ein wichtiger Punkt, die Menschen haben sich dann sehr schnell einfach aufgemacht und haben aus der Not sozusagen eine Tugend gemacht und überlegt, wie können sie jetzt in der neuen Situation denn weiter mitwirken. Und da entstehen ja in Selb neue gesundheitsmäßige Situationen, neue ambulante Situationen und es entstehen ja auch in Marktredwitz. Sie müssen ja das Thema Betten auch etwas ergänzen, auffangen und auch in Marktredwitz entstehen neue Situationen. Und da ist es wirklich ganz bemerkenswert und da bin ich ja sehr dankbar dafür, dass sich die meisten, also ein ganz, ganz großer Teil unserer Kolleginnen und Kollegen, haben sich dann einfach von ihrer typischen, das ist hier Fichtelgebirge, ja, von ihrer guten Seite gezeigt, Ärmel nach hinten, jetzt müssen wir diesen Weg mitgehen und den gehen wir auch mit. Und da gibt es dann wirklich auch so im Kleinen ganz viele schöne Dinge, dass man dann auch merkt, wenn man in Marktredwitz gut aufgenommen wird, dass sich auch die Marktredwitzer Kollegen freuen, wenn sie Verstärkung bekommen und dass man ja insgesamt auch die personelle Situation stärken kann. Wir hatten ja im Vorfeld immer wieder auch Probleme bezüglich der Auslastung der Stationen. Das ist jetzt natürlich verbessert. Das sind schon auch die ersten guten Effekte übrigens dieser Umstrukturierung, dass wir im Personalstand stärker geworden sind. Und dass übrigens auch die Fluktuation bei weitem nicht so eingetreten ist, wie man das uns vielleicht nachsagen wollte. Ich hab das immer gewusst, weil ich einfach wirklich alle Kolleginnen und Kollegen sehr geschätzt habe, ja, wer in so einer Situation auch seinen Mann, seine Frau steht. Ich denke da an die Corona-Zeiten. Das sind gute Leute und die sind auch in vielen Dingen verständig.
Und letztendlich, wenn jetzt da geschoben wird und wenn Sie jetzt sagen, das Personalengpässe können jetzt schon besser behoben werden als vorher, dann hat ja auch der Patient eigentlich unmittelbar einen Vorteil.
Genau, um den geht's. Es geht um den Patienten. Das ist die Kernaufgabe des Gesundheitssystems und am Ende auch des Klinikums. Und ich glaube, alle meine Kolleginnen und Kollegen sehen das genauso. Und deswegen gehen sie den Weg auch mit. Die wollen einfach den Menschen helfen. Das ist ja nicht nur ein bezahlter Beruf, das ist ja ein inneres Anliegen. Wer so einen Beruf wählt, der hat dieses innere Anliegen, wirklich Gesundheit geben zu wollen. Und deswegen, glaube ich, gehen da viele auch mit und malen jetzt am Ende ein ganz neues System des Klinikums Fichtelgebirges mit. Sind dabei auch Neues auszuprobieren, sind dabei Bewährtes auch zu stärken. Also ich glaube, das ist ein ganz spannender Prozess. Und wenn man jetzt überlegt auch, wir sind im September mit einer Entscheidung ja gestartet. Und einer der Dinge war, wir wollten unbedingt auch transparent sein. Wenn man sich jetzt heute in dem Moment auf die Homepage des Klinikums schaltet, dann hat man gleich auf der ersten Seite ist irgendein Link, ich weiß nicht, was heißt, ich glaube Umstrukturierung, ich weiß es gar nicht genau, aber ist direkt ein Link, ja, da gehe ich dann drauf und dann bin ich ganz erstaunt, was ich da sehen darf. Eine ganz transparente Darstellung der Dinge, wie wir sie tun und hinterlegt auch mit einem Zeitstrahl, mit einem Zeitplan, wo jeder Bürger genau sehen kann, wie weit wir schon sind. Und da wollte ich eigentlich darauf hinaus. Ich habe mir im September letzten Jahres nicht vorstellen können, dass ich heute, wenn ich auf diese Homepage schaue, so konkret schon sehe, wie wir unsere Schritte gegangen sind. Das zeigt letztlich auch, dass es wesentlich unproblematischer funktioniert hat, als uns das viele nachgesagt haben. Und das geht wiederum nur, wenn man gut arbeitet, wenn man gut kommuniziert, also wenn Kommunikation ein Schwerpunktthema ist und wenn man sich auch nicht verrückt machen lässt von Einzelmeldungen, die ja immer kommen, ja, wenn dann irgend so ein Einzelfall passiert und das haben wir natürlich auch immer, ja, so irgend so ein wirklich ein schiefgelaufener Fall, aber da musst du ruhig bleiben, musst immer das Gesamte sehen und musst einfach sehen, dass unser Haus wirklich eine große Qualität bietet.
In Selb hat sich ja jetzt seitdem auch schon einiges getan, also mit diesen Arzt sitzen und so, vielleicht kann man das noch mal kurz zusammenfassen. Weil das waren jetzt immer wieder so einzelne Sachen. Vielleicht, dass man das ganze Große noch mal erzählt, was da schon passiert ist.
Das ist ein Kernelement eigentlich unserer Überlegungen, dass wir gesagt haben, wenn wir uns um die Gesundheit der Menschen kümmern wollen, dann müssen wir einfach so dieses Sektorendenken beenden. Also dieses, jetzt denkt man gerade mal stationär, ja, und dann denkt man vielleicht auch wieder ambulant und dann denkt man niedergelassen und also wir müssen da raus. Und müssen einfach überlegen, wie wir den Menschen helfen können. Und deswegen war einer der wesentlichen Punkte, dass wir in Selb überlegt haben, wie können wir uns denn ambulant entwickeln. Wir haben sie ja als Campus bezeichnet, das ist übrigens auch kritisiert worden, habe ich gar nicht verstanden, fand das richtig gut. Und haben dann natürlich auch überlegt, wie gelingt es uns denn, ein Milieu zu schaffen, das allen möglichen Systemen dienen kann. Also zum einen haben wir eigene Arztsitze über ein MVZ erworben. Wir haben ein MVZ gegründet für Selb, eine GmbH. Schauen da, dass wir entsprechende Arztsitze uns sichern können und dann besetzen können. Da haben wir das Thema einer Angestellten-Situation. Dann bieten wir die Gelegenheit für selbstständige Ärzte, die sagen, Mensch, ich möchte da andocken, ja, möchte vielleicht auch die eine oder andere Dienstleistung, Stichwort Dresen, mit nutzen und möchte aber da dabei sein. Dann haben sie also die selbstständige, niedergelassene Situation und dann bieten wir aber auch nochmal die Gelegenheit, dass man sich quasi zeitweise andocken kann, also dass eben Ärzte sagen, Mensch, ich würde gerne einmal in der Woche ambulante Operationen machen. Also wirklich ein breit gefächertes Portfolio an Möglichkeiten für Ärzteschaft, um einfach immer den Patienten im Blick zu haben und für ihn das zu bieten, was er in dem Moment braucht. Und da sind wir seit geraumer Zeit schon auch in Gesprächen mit der Kassenärztlichen Vereinigung, muss ich an der Stelle auch wirklich sagen, wird immer viel geschimpft. Oh mein Gott, kann man immer kritisieren, aber will ich gar nicht. Läuft wirklich gut. Das sind ja auch Menschen wie die und ich, man kann mit denen sprechen. Sie verstehen sehr viele Dinge auch, ist ja klar, die sind aus dem Geschäft und sie gehen auch immer wieder wirklich Wege mit. Und dort, wo sie es nicht mitgehen, müssen wir halt weiter in den Infight und dann wird uns das auch noch gelingen. Also auch da, muss ich ehrlich sagen, sind wir sehr, sehr dankbar. Und ich habe das vorhin schon mal gesagt, die Situation für Selb und Umgebung wird keine schlechtere.
Ich frage jetzt mal bewusst ein bisschen provokant, diese flexiblen Möglichkeiten, die Selb da den Ärzten bietet, warum sind die so wichtig? Haben die Ärzte keinen Bock mehr? Sind die faul? Wollen die nicht mehr als Arzt in Vollzeit arbeiten? Also das, glaube ich, ist erklärungsbedürftig.
Das hat unterschiedliche Gründe und ich glaube, dass der wesentliche, der Hauptgrund ist, dass man immer sehen muss, dass quasi heute ist morgen schon gestern. Ja, das ist so ein Spruch, das heißt, die Zeit geht immer weiter. Jede Zeit hat so ihre Herausforderungen und wir sehen gerade im Bereich der ärztlichen Berufe, dass vieles weiblicher wird, dass sehr viele Frauen Medizin studieren, dass so dieser ganz generelle Arzt, den wir noch kennen, so dieser Hausarzttyp, der quasi von Montag bis Sonntag immer in Halb-Acht-Stellung ist und jederzeit eine Spritze bereit hat sozusagen, das nimmt immer mehr ab. Das muss man auch gar nicht kritisieren oder beweinen. Das ist eben so. Eine Gesellschaft entwickelt sich und da entstehen dann neue Situationen. Es wird, glaube ich, weniger selbstständige Praxen geben in Zukunft. Es wird mehr Ärzte geben, die eben auch vielleicht Teilzeit arbeiten wollen, die auch Gemeinschaftspraxen organisieren wollen. Und ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist auch, und auch da hat sich ja was entwickelt, ein Arzt wird man ja nicht, weil man irgendwelche Dokumente ausfüllen will, sondern man möchte Menschen helfen. Das ist ja wirklich auch eine Berufung. Und ich denke, dass es ganz viele Ärzte gibt, die es wirklich auch satt haben, sich dann zu kümmern um diese Dokumentation, um den Zettel, um Hinz, um Kunst, um Termine, um wer will das? Und das ist natürlich auch wieder eine Chance, wenn wir diejenigen sind, die dieses ganze Administrative wegblocken und Freiraum bieten, ja, Freiraum für Macher, Freiraum bieten für den Arztberuf. Ich glaube, dann machen wir an der Stelle ganz viel richtig.
Der VDK ist auf das Klinikum Fichtelgebirge aufmerksam geworden. Eine relativ bemerkenswerte Geschichte. Bei einer bayernweiten Tagung wurde das quasi als so eine Art Best-Practice-Beispiel vorgestellt. Ja, das nimmt man gerne mal mit, nehme ich an.
Wir sind ja hier bescheiden und freuen uns natürlich, wenn man auf uns aufmerksam wird. Ich würde an der Stelle tatsächlich den Begriff Best Practice, so sind wir genannt worden, ich darf den natürlich nie wählen, weil wir natürlich schon auch, ich habe das am Anfang genannt, wir sind unterwegs in Bereichen, die vor uns wenige gehen. Und wir wissen alle noch nicht, wo wir genau landen werden. Also das ist schon auch ein Feldversuch. Wenn auch gut geplant und gut durchgeführt, aber es ist ein Feldversuch. Aber trotzdem ist es natürlich schon bemerkenswert, ja, wenn man eingeladen wird nach München, da uns die Gesundheitsbeauftragte, die Cornelia Schaffhauser, hier vertreten dürfen. Und wenn man einfach dann berichten darf, welchen Weg wir beschreiten. Wir haben ja gemeinsam auch ihren Vortrag organisiert, wenn man auch bewusst die Menschen mitleben lässt dort. Ja, also wenn man ihnen auch sagt, ist ja nicht so, dass wir jetzt hier die Weisheit erfunden hätten, sondern das ist ein Prozess, der ist nicht einfach. Und natürlich bist du da als Landrat einmal, liegst du nachts in deinem Bett und bringst deine Augen nicht zu, weil du dir wirklich überlegst, gehst du da an der Stelle jetzt rechts oder links? Ja, das ist ja alles verbunden mit ganz viel wirklich auch Emotion und mit Last. Und das haben wir da auch so erzählt. Also nicht so diese Hochglanzvorstellung, wir wissen es, ja, nein, sondern eine arbeitende Situation, die wir hier haben. Und eben zu zeigen, am Ende des Tages, ja, wenn es auf dem Tisch liegt, dann musst du es halt machen. Ganz bewusst so, die Botschaft, die macht uns ja hier aus. Ja. Ich habe gerade schon Freiraum für Macher genannt. Ja. Was soll ich klagen? Klagen bringt dich keinen Schritt weiter. Die Situation ist, wie sie ist. Und jetzt gehen wir Stück für Stück und schauen, dass wir bestmöglich einen Weg finden. Und das haben wir dort erzählt. Und ich glaube, das ist auch richtig gut angekommen.
Jetzt gibt es diesen Referentenentwurf. Jetzt, wenn Sie sich mal vorstellen, hier sitzt auf dem dritten Stuhl, der aktuell leer ist, der Herr Lauterbach. Was würden Sie denn dem einmal sagen wollen?
Also zunächst möchte ich ja mit dem Herrn Lauterbach gar nicht tauschen momentan. Und dann bin ich also in meiner Überzeugung immer dahingehend, dass man davon ausgehen sollte, dass jeder an seiner Stelle eigentlich schon versucht, das Bestmögliche zu machen. Ja, das ist immer so, vielleicht auch so, also christlicher Punkt, ja, dass man also nicht gleich unterstellt, der will doch das, sondern der denkt bestimmt auch, dass er das Bestmögliche für die klinische Landschaft macht. Was ich ihn tatsächlich fragen würde, ob er denn selber draufgekommen ist oder wer denn das erzählt hat, das würde mich interessieren, weil wir wissen alle, wie Politik funktioniert. Die funktioniert natürlich auch im Hintergrund mit sehr viel Lobbyarbeit, mit sehr viel Einflussnahme. Das wäre hier wirklich auch spannend zu wissen, woher es denn kommt. Dann würde ich ihm tatsächlich fragen, ob er denn im Ernst glaubt, dass mit diesem Entwurf Kliniken in der Fläche bleiben werden. Das würde ich ihn fragen. Und da wäre ich ganz gespannt, wie er da antworten würde, weil da sind dann schon Dinge drin, wo ich sage, naja, gut, die unterstützen genau das Bild, das viele zeichnen, dass man quasi auf große medizinische Zentren setzt. Genau dieses Bild zeichnet sich aus diesem Gesetzentwurf heraus. Und so ein Klassiker ist natürlich auch, ja, wenn ich mir das dann im Detail betrachte und sehe, was da wieder an Bürokratie notwendig sein wird. Und da wird ja doch schon was passieren wird. Ja. Also wir haben gerade darüber gesprochen, was eigentlich den Arztberuf ausmacht, was eigentlich die Gesundheitsversorgung ausmacht. Das ist eigentlich immer der Punkt, dass du helfen kannst, wenn wir dann nochmal neu dokumentieren und überprüfen und machen und tun, dann wird das sicherlich dem Patienten eher weniger helfen, da bin ich mir sicher. Und das alleine zeigt auch, ja, das sind wir wieder dabei, gerade diese Querschnittsthemen, die können natürlich große wesentlich besser darstellen. Insofern bin ich da gar nicht gar nicht begeistert von diesem Entwurf, ganz ehrlich. Ja. Und was mich auch so ein bisschen fast schon bestürzt, weil es ja um Patienten geht, geht ja um ganz viele Arbeitsplätze, was mich bestürzt, dass in diesem Entwurf kein einziger Vorschlag dabei ist, wie man ganz akut denn die finanzielle Situation organisieren will. Da sind zwar irgendwelche finanziellen Vorschläge drin, aber ganz ehrlich, was machen wir denn heute und morgen? Und das fehlt hier gänzlich. Und insofern wird man diesen Entwurf sicherlich noch diskutieren müssen. Zeigt vielleicht auch, und da muss man sich vielleicht auch gar nicht ausnehmen, vielleicht werden wir alle so, wenn man eben in dieser Käseglocke Berlin arbeitet, ist es vielleicht auch anders. Wir werden wahrscheinlich ähnlich. Da hast du nicht diesen unmittelbaren Bezug, dass du morgen nicht mehr weißt, woher du denn die finanziellen Mittel nehmen sollst.
Also Fakt ist, um jetzt mal den Bogen zu schlagen, man hat sich am Klinikum Fichtelgebirge auf den Weg gemacht, Ausgang offen. Hätte man sich nicht auf den Weg gemacht, wäre es klar, dann wäre die Nummer gegen die Wand gefahren. So hat man eine Chance, wenn die Rahmenbedingungen mitgehen. Was wäre Ihnen denn jetzt so nach dem ersten halben Jahr und dem, was jetzt 2024 da sich alles noch tun wird und tun soll, was wäre Ihnen da jetzt so als Ausblick hinten raus oder vielleicht nochmal als Botschaft an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig?
Meine Botschaft wäre tatsächlich, dass wir nicht verzagen, dass wir jetzt auch mit diesem neuen Entwurf bei uns bleiben, dass wir die Herausforderungen annehmen, dass wir gerne auch über Grenzen und über Sektoren denken, dass wir also auch offen sind. Ich habe vorhin schon mal so einen kurzen Schwenk gemacht, offen im Bereich der medizinischen Versorgung. Da gehört halt so viel mehr dazu als eben nur ein Klinikum. Da gehören Ärzte, Ambulanzen, da gehören niedergelassene Ärzte, da gehören Heilhilfsberufe, Physiotherapeuten, Apotheken gehören dazu, Osteopathen gehören dazu, da gehören selbst die Möglichkeiten eines Heilbads gehören dazu. Ja, ob jetzt Weißenstadt, Bad Alexandersbad, Sibyllenbad, dort sind ja wirklich ärztliche Leistungen möglich. Das muss man zusammenbringen und ich denke, man muss auch schauen, dass man wirklich so auch hier wieder den Patienten im Blick die Grenzen verlässt. Ja, und das ist natürlich für uns auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Wir sehen, was im Landkreis Tirschenreuth aktuell passiert. Wo es übrigens auch ganz spannend ist, wenn Ärzteschaft die Ängste schürt, sich überlegen, ob man das für klug befindet. Aber auch dieses Thema Asch, Tschechien. Wir sind hier an der Grenze, haben hier natürlich insbesondere im Bereich der Systeme, der Gesundheitssysteme Unterschiede, aber müssen es doch organisieren können, dass zum Beispiel der Ascher Bürger jederzeit im MVZ in Selb auch versorgt werden kann, weil es gerade jetzt eben braucht und keine andere Chance oder Möglichkeit hat. Ich denke, das ist so meine Botschaft. Lasst uns einfach grenzenloser denken, auch dahingehend, dass man sich wagt, Neues zu denken. Auch das hat ja was mit grenzenlos zu tun. Und am Ende des Tages, ja, es ist immer irgendwie alles unmöglich, bis es irgendeiner macht, dann geht's plötzlich.
Ich bin mir sicher, dass wir über dieses Klinikum nochmal sprechen werden, sicherlich auch in diesem Podcast. Aber fürs nächste Mal sprechen wir über den ÖPNV im Fichtelgebirge. Der betrifft nämlich auch ganz viele Bürgerinnen und Bürger. Und ich hoffe, dass ihr dann alle wieder zuhört. Und für heute sage ich schon mal vielen Dank.
Vielen Dank und tschüss.